Und haben Sie heute schon die Welt verändert? Das können Sie nicht. Ich habe heute jemanden zu Gast, der das ganz anders sieht, nämlich den Hauptgeschäftsführer des bischöflichen Hilfswerks Miserior, Pirmin Spiegel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, mit großer Freude, danke gerne.
Herr Spiegel, heute schon die Welt verändert, das ist ja das Motto der diesjährigen Fastenaktion, klingt aber tatsächlich nach einer ziemlich großen Aufgabe für den Einzelnen. Was meinen Sie damit?
Veränderung beginnt im Kleinen. Mahatma Gandhi, der vor etwa 70 Jahren ermordet wurde, er hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du erwartest. Ich habe heute Morgen fair gehandelt einen Kaffee getrunken. Das heißt, einen kleinen Beitrag versucht zu leisten, dass Menschen, die diesen Kaffee produzieren, einen fairen Lohn bekommen, faire Arbeitsbedingungen haben, keine Kinderarbeit dabei ist. Und diese vielen kleinen Schritte, die summieren sich. Und ich denke, dann werden wir Großes bewirken.
Okay, wir schauen uns in den nächsten zwei Stunden mal genauer an, was Pirmin Spiegel und Miserior noch machen und wie sie die Welt verändern wollen. Der Eröffnungsgottesdienst der Miserior-Fastenaktion Mitte Februar im Münchner Dom war ein großes Fest. Bei mir zu Gast ist der Hauptgeschäftsführer des Hilfswerks, Pirmin Spiegel. Wie hat Ihnen die Eröffnung gefallen? War sie so, wie Sie erwartet haben?
Die Leute, die ich gefragt habe, anschließend Miserior-Mitarbeitende, wir waren sehr zufrieden. Einmal aufgrund der Art, wie Kardinal Marx diesen Gottesdienst gestaltet hat. Er hat in der Predigt die Spiritualität Miseriors als eine Spiritualität genannt, die die Buntheit der Welt, die Vielfalt der Welt sieht und gleichzeitig ein gemeinsames Ziel hat, nämlich das Ziel, dass niemand auf diesem Erdball zurückbleiben möge, auf diesem Erdplaneten. Und es ist eine sehr starke Unterstützung, Motivation für unsere Arbeit gewesen. Zum anderen wurde versucht, durch musikalische Elemente, durch den Tanz von Inderinnen, ein Stück weit indische Kultur, indische Geschichte mit in den Gottesdienst hineinzunehmen. Es waren verschiedene Gäste, die aus Indien in diesen Wochen in Deutschland unterwegs sind, präsent im Gottesdienst, haben ihn mitgestaltet. Insofern schaue ich mit viel Freude auf diesen Gottesdienst zurück, mit dem wir die Fastenaktion begonnen haben.
Aber die Frauen waren barfuß und draußen lag Schnee. Hatten Sie da nicht mal ein bisschen Mitleid?
Ja, das stimmt. Als ich sie in der Sakristei vor dem Einzug gesehen habe, diese vier jüngeren Frauen, hatten sie noch so eine Art Socken als Wärmemacher um die Füße gewickelt. Habe sie dann gefragt, ob sie da wirklich barfuß rein wollen, weil der Boden der Kirche ist recht kalt. Und dann haben sie gesagt, ja, sie freuen sich. Und aufgrund dieser Freude des Mitgestaltens denken sie gar nicht an die Kühle. Aber als wir zurückkamen in die Sakristei nach einer Stunde, haben sie unmittelbar wieder die warmen Wollsocken angezogen.
Ja. Okay. Ganz direkt nebenan, im Bayerischen Hof, tagte ja die Sicherheitskonferenz. Da waren die ganzen Politiker beisammen, denen sie eigentlich mal gehörig ins Gewissen hätten reden sollen. War irgendjemand von denen im Gottesdienst? Haben Sie irgendwas gemerkt, gesehen davon?
Das weiß ich nicht, ob von denen jemand, ja doch, war jemand im Gottesdienst, Bundesminister Müller, mit dem ich anschließend gesprochen habe,
okay.
Die deutschen Politiker, Innenminister Herrmann, die waren im Gottesdienst präsent, haben ihn mitgefeiert und die haben auch anschließend im Empfang in der Residenz über die Sicherheitskonferenz
geredet. Genau, das war ja geplant, ja, dass die zur Veranstaltung dazugehören.
Wir selbst waren in zwei Momenten im Bayerischen Hof, einmal donnerstags morgens, als die Konferenz noch gar nicht begonnen hat, haben wir auf dem höchsten Stockwerk mit einer wunderbaren Perspektive auf die Frauenkirche und auf die Alpen aufgrund der klaren Sicht ein Video gedreht, das dann am Sonntag zeitgleich zu dem Münchner Eröffnungsgottesdienst in Delhi, der Hauptstadt Indiens, die Eröffnung stattgefunden hat von der Fastenaktionskampagne, die wir ja mit Caritas Indien zusammen ausführen. Und die zweite Begegnung mit der Sicherheitskonferenz, Faser Emanuel von Syrien, ein Projektpartner von Miserior, war einer der Redner, nicht auf dem Podium, aber in einem Arbeitskreis, um über die Lage im Nahen Osten, diese vielfältig komplizierte Lage, seit Jahren Krieg, Menschen werden getötet. Wir haben von vornherein gefragt, ob wir die Sicherheitskonferenz irgendwie mitgestalten können, als wir erfahren haben, dass die gemeinsam stattfindet. Und da wurden uns sehr früh Türe und Fenster geöffnet.
Das heißt, Hilfswerke sind grundsätzlich durchaus gefragt als Informationsgeber für Politik.
Wir sehen uns die Hilfswerke, nicht nur Miserior, sondern auch die anderen Werke, sei es in der evangelischen Kirche, sei es in der katholischen Kirche. Ich weiß nicht, ob das Wort Politikberater das richtige Wort ist, aber
Lobbyist wäre noch böser, aber eigentlich.
Advocacy-Arbeit und Lobbyarbeit wollen wir machen.
Was ist Advocacy?
Advocacy, anwaltschaftliche Arbeit.
Mhm, also Fürsprecher für die Leute, die Sie vertreten. Ja. Und Sie können da tatsächlich Einfluss nehmen. Wie machen Sie das? Also was erzählen Sie dann so? Und wer geht da hin? Sie persönlich oder?
Zwei Beispiele. Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, Gerd Müller, hat vor etwa 2-2,5 Jahren einen sogenannten Marshallplan mit Afrika entwickelt, in dem er zum Teil in Zusammenarbeit mit afrikanischen Botschaftern und afrikanischen Organisationen einen Plan aufgestellt hat, wie kann Afrika, das eine ganz große Bevölkerungszunahme in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erwartet, wie kann dieser sogenannte abgehängte Kontinent die Potenziale, die in diesem Kontinent stecken mit den 54 Ländern, wie kann da Zukunft gebaut werden? Und er hat, bevor dieser Marshallplan veröffentlicht wurde, hat er Brot für die Welt und Miserio, damit die großen Werke der Entwicklungszusammenarbeit der katholischen evangelischen Kirche eingeladen. Und haben in einer kleinen Runde fast 90 Minuten mit ihm und mit den Staatssekretären debattiert, was wir als Stärke dieses Plans sehen, dieses Marshallplans, was wir als Schwäche dieses Plans sehen. Ein Beispiel, ein anderes Beispiel, vor dem G20-Gipfel im letzten Jahr in Hamburg hat Bundeskanzlerin Merkel unter anderem auch die beiden Leiter dieser großen Werke von Miserere und Brot für die Welt eingeladen, um fast 2 Stunden zu debattieren, wie sehen wir als kirchliche Organisationen, die ganz viel Bildungsarbeit machen in Afrika, die ganz viel Gesundheitsarbeit machen in Afrika, welchen Beitrag können wir leisten zu einem anderen Afrika? Und wie hängt das auch zusammen mit der Politik, die in der Europäischen Union und in Deutschland gemacht wird? Also direkte Lobbyarbeit, anwaltschaftliche Arbeit bei den Politikern in Deutschland, aber ebenso auch in Brüssel, in der EU.
Also das Standing haben Sie auch als große, also die beiden großen Hilfswerke haben auch das Standing, dass die Politik hört, was die zu sagen haben, weil die einfach die Erfahrung haben und die Leute vor Ort kennen.
Und vor allen Dingen haben wir eine Erfahrung, die Politiker, die Parteipolitiker in der Regel nicht haben. Und das ist natürlich eine andere Perspektive als eine Perspektive von einem Botschafter oder eine Perspektive von einem Unternehmen oder von einem Manager. Und diese verschiedenen Perspektiven müssen zusammenkommen, um wirklich einen Beitrag leisten zu können von unserer Seite für die Zukunftsfähigkeit Afrikas.
Und damit auch unsere eigene Zukunftsfähigkeit.
Das ist sehr gut. Ja. Diesen Zusatz unterstreiche ich in jeder Hinsicht. Ja.
Die Miserio-Fastenaktion ist heuer eine gemeinsame Aktion der Kirchen in Indien und in Deutschland. Bei mir zu Gast ist der Hauptgeschäftsführer von Miserio, Pirmin Spiegel. Herr Spiegel, das zeigt aber eben auch, dass sich die Perspektiven so ein bisschen geändert haben in den letzten Jahren, oder?
Ja, Miserio ist eigentlich an dieser Perspektive schon sehr lange dran. Bei den Millennium-Zielen hat es geheißen, die anderen im Süden müssen sich ändern. Und von den 8 Zielen waren 7 für die anderen.
Okay.
In den sogenannten Nachhaltigkeitsgipfel 2015 in New York, da haben sich die Staaten dieser Erde in den Vereinten Nationen 17 Ziele gegeben. Und das Spannende ist, dass im Unterschied zu den sogenannten Millenniumszielen 15 Jahre früher, haben jetzt die Nachhaltigkeitsziele gesagt, dass jedes Land eigentlich Entwicklungsland ist. Kein Land ist Perfektion angegangen. Mhm. Und vor allen Dingen, was auch für uns ganz wichtig war, 2015 in New York, in den 17 Nachhaltigkeitszielen, Abschaffung von Hungern, Respekt vor Frauen, Partnerschaft, Umweltschützen, die Ozeane schützen, die Ungleichheit in und zwischen den Staaten vermindern, ein sehr großer Zukunftsvertrag für den Erdplaneten sozusagen. Und da wird deutlich, dass jedes Land einen Beitrag zu leisten hat in unterschiedlicher Art und Weise. Und insofern Deutschland auch als Entwicklungsland gilt in anderer Art als Indien oder Burkina Faso.
Die Entwicklung, die hier stattfinden muss, ist die zu, ich sag mal, die Schlagworte regenerative Energie, Schöpfung bewahren, Nachhaltigkeit und so weiter.
Nachhaltigkeit, die Agrarpolitik von der EU in Deutschland. Was hat die Agrarpolitik hier für Konsequenzen in afrikanischen Staaten? Die Emissionen.
Also das ist das Entwicklungspotenzial, das Deutschland noch hat, wo es sich noch entwickeln muss.
Und damit
ein
Beitrag leisten kann.
Das ist aber ein anderer Blickwinkel auf die ganze Geschichte.
Und das ist aber sehr wichtig, ne?
Dass
jetzt nicht nur sagt, die anderen.
Wir für die, genau.
Und
damit erkennt man ja auch an, dass im Prinzip wir von den Rohstoffen der anderen leben momentan.
Das ist ein Punkt, wir leben von den Rohstoffen.
Aber eine schöne Tradition gibt es bei Miserio. Sie schauen sich immer das Land, das als, ich sag mal, Beispielland eigentlich dient. Es ist ja nicht so, dass alles Geld nur in dieses Projekt fließt, das jetzt gerade in diesem Jahr im Fokus steht, sondern Sie stellen ein Land mit seinen Projekten besonders vor, in diesem Jahr Indien. Und da reist immer eine Delegation vor der Fastenaktion dorthin und schaut sich um. Was haben Sie denn da gesehen in diesem Jahr?
Wir haben Projekte rausgesucht, gemeinsam mit den indischen Partnern, welche wir in Deutschland besonders vorstellen wollen, und haben uns entschieden, dass wir gemeinsam die Frage der Lebensqualität ins Zentrum stellen. Was macht Lebensqualität aus? Mhm. Was gehört zu einem guten Leben dazu? Was darf nicht fehlen? Und zwar in Indien, 400 Millionen Hungernde, eine ganz große Bewegung in die Stadt, 80% leben zurzeit noch auf dem Land. Bauern, die keine Zukunft mehr sehen, Bauernfamilien nehmen sich das Leben immer mehr. Das heißt, Indien, lassen Sie mich noch zwei, drei andere Zahlen sagen, um sich an diesem Land anzunähern. Mhm. Jeden Monat strömen 1 Million junger Menschen auf den Arbeitsmarkt. Indien hat momentan mehr Einwohner als ganz Afrika zusammen. Das Durchschnittsalter in Indien liegt bei 26 Jahren. Wir haben in Indien, von Misere her gesehen, das Land, mit dem wir am meisten Partnerorganisationen haben, etwa 280. Lassen Sie mich ein Beispiel erzählen. In Patna, einer Stadt mit 2 Millionen Einwohnern im Bundesstaat Bihar, haben wir ein Slum, ein Elendsviertel, ein sogenanntes Armenviertel besucht. Etwa 250, 300 Familien leben dort schon seit 20, 30 Jahren. Eine Wasserstelle für alle, nicht fließendes Wasser, sondern stehendes Wasser, wo Menschen sich waschen, die Wäsche gewaschen wird, zum Teil getrunken wird, Krankheitspotenziale damit verbunden sind. Die menschlichen Bedürfnisse werden auf den nahegelegenen Bahngleisen entrichtet, in aller Öffentlichkeit. Und wir kommen mit den Menschen ins Gespräch. Sie erzählen, dass dieses Viertel verschwinden soll, weil Grünflächen und eventuell auch Immobilien gebaut werden sollen. Unter diesen Menschen ein kleines Mädchen, Lakshmi, 10 Jahre alt. Im Gespräch meldet sie sich und sagt, sie will einen Beitrag leisten. Und zwar möchte sie sagen, was sie später mal werden will. Ich möchte Bankerin werden. Ich war sehr überrascht. Und sie sagte, aus zwei Gründen möchte ich in der Bank später arbeiten. Einmal zur Ehre meiner Eltern. Und zum Zweiten sagt sie, wenn ich mal in der Bank arbeite, werden weder meine Eltern noch unsere Wohngemeinschaft werden mehr Hunger leiden, weil ich dann genügend Geld habe und ich kann es allen geben. Mich hat es sehr berührt. Ein 10-jähriges Mensch mit einer Vision, dieser Vision würden wir natürlich keine Flügel verleihen, mit einer Vision zu sagen, es geht nicht um meine Zukunft oder nicht nur um meine Zukunft, sondern es geht um die Zukunft meiner Eltern. Ich will ihnen Ehre erweisen und um die Zukunft aller, die hier wohnen. Ein 10-jähriges Mädchen hat diese Perspektive einer größeren Solidarität. Mich hat es sehr bewegt.
Und der Umverteilung. Geld, genau. Ja. Gerade hat mein heutiger Gast, der Hauptgeschäftsführer von Miserior, Pirmin Spiegel, gesagt, dass es in der Fastenaktion heuer um das Thema Lebensqualität geht. Das Thema haben Sie zusammen mit den indischen Partnerorganisationen vorbereitet. Wo in Indien die Probleme liegen, kann man sich denken. Aber wo hapert es denn da in Deutschland? Uns geht es doch extrem gut hier.
Lassen Sie mich das in einen größeren Kontext einordnen. Wir haben vor 4 Jahren bei Miserior uns die Frage gestellt, die uns leiten sollte, was gehört zum guten Leben? Und wir haben ganz viele Länder in allen Kontinenten angeschrieben, Partnerorganisationen, die uns geantwortet haben. Und mich haben die Antworten sehr erfreut. Zum guten Leben und zur Lebensqualität gehören Respekt, Vertrauen, Zärtlichkeit, Wärme, Nächstenliebe, Liebe, Toleranz. Das heißt also, alles Werte, die man eigentlich nicht in einem Supermarkt kaufen kann, die keine Ware sind, sondern die erarbeitet, erschafft, vertraut werden müssen. Und dann haben wir gesagt, lassen wir doch dieses Ergebnis der letzten Jahre in einer gemeinsamen Aktion durchbuchstabieren auf indischer Seite und auf deutscher Seite. Wo ist bei uns Lebensqualität mehr notwendig? Und wenn Sie diese Worte hören, die da erarbeitet wurden weltweit, wird, glaube ich, deutlich, dass bei uns die Frage der Toleranz, der Umgang mit anderen Kulturen, Umgang mit anderer Hautfarbe, Umgang mit dem Leiden anderer, was hält unsere Gemeinschaft in der Bundesrepublik Deutschland zusammen? Wie mischen wir uns ein und machen Advocacy, Anwaltschaftslobbyarbeit zugunsten derer, die nicht mehr mitkommen? Mhm. Weil die Ungleichheit wird in Deutschland nach den Zahlen, die wir haben, nicht weniger, sondern sie wird mehr. Und für die Inder war das unheimlich spannend und für die Inderinnen, weil sie doch Deutschland von den Medien her ein anderes Deutschland vermittelt wird. Sie haben gesehen, dass hier unheimlich
viel... Bei den Voraussetzungen müsste man doch eigentlich glücklich und zufrieden sein und genau das fehlt den Leuten. Also im Prinzip eine Fastenaktion, die den Deutschen mindestens genauso viel bringt wie allen anderen und genau da sind sie bei ihrem Ansatz, den Miserio hat.
Ja.
Um Lebensqualität geht es heuer bei der Miserior-Fastenaktion und da haben sich mein heutiger Gast, der Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel und seine Kollegen noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich ein Fastenbier.
Wir, besonders unsere Kommunikation und Partnerschaftsabteilung in Deutschland und Spendenabteilung, überlegt jedes Jahr neu, gemeinsam mit anderen Akteuren von glaubensbasierten Organisationen und auch von der Zivilgesellschaft, wie können wir die Causa, die Sache, für die wir eintreten, wie können wir die transparent machen, publik machen, über die hinaus, die eh schon sich mit Fragen der Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen. Und dann wurden bei uns im Haus jetzt gerade auf München hin verschiedene Ideen entwickelt.
In München
steht man mal zum Beispiel, wenn wir das jetzt in Speyer gemacht hätten, in meiner Heimatdiözese,
hätten
wir eher Wein. Ne? Aber da wir bei uns im Haus kein Alkohol trinken oder Alkoholverbot haben, haben wir gesagt, Bier hat in München und in Bayern, natürlich gibt es auch einen guten Frankenwein.
Aber in München gibt es eigentlich eher Bier, das stimmt schon.
Und dann war für uns klar, wir wollen versuchen, mit Neumarkt, mit Lamsbräu zusammen ein Bier entwickeln, ein dunkles Bier, aber auch alkoholfrei. Wir wissen, dass das Fastenbier in Bayern normalerweise nicht alkoholfrei ist.
Also, ne? Gerade da geht es in die andere Richtung.
Ja, und dann haben wir das entwickelt und haben gesagt, das ist eine Möglichkeit des Marketing, des Bekanntwerdens, des Deutlichwerdens, des Neugierigmachens, des Nachfragens, Miserio, ein Bier, das geht doch gar nicht zusammen, was soll das? Und wir haben mit dem Lamsbräu vereinbart, dass jede Flasche, die verkauft wird, 20 Cent für eines der Projekte von Miserio stehen. Und insofern haben wir einmal ein Produkt, das, sagen wir mal, eine gewisse
Identität stiftet.
Und zugleich können wir einen Beitrag leisten für eines unserer Projekte.
Na gut, dann sei es drum, dann ist es halt alkoholfrei.
Danke für die Akzeptanz.
Aber der Erlös, wie Sie schon gesagt haben, geht ja an Miserio und anstoßen können die Mitarbeiter von Miserio damit dann auch, nämlich wenn es darum geht, den 60. Geburtstag von Miserio zu feiern. Und über dieses Jubiläum reden wir gleich. Seit 60 Jahren gibt es Miserio heuer schon und der Hauptgeschäftsführer von Miserio, Pirmin Spiegel, ist mein Gast heute. Herr Spiegel, die Gründung geht auf Kardinal Frings zurück, den Kirchenmann, der im Nachkriegsdeutschland gesagt hat, Kohle vom Zug zu klauen und Lebensmittel für das eigene Überleben sei keine Sünde. Fringsen wurde das damals genannt. Das war das Klima in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, aber in den späten 50er Jahren, den Wirtschaftswunderzeiten, da hatte dieser Kardinal dann plötzlich ganz andere Themen. Nämlich die zentrale Frage, was können wir gegen Ungerechtigkeit und die ungleichen Lebenschancen in der Welt tun? Also der hat den Blick dann gleich wieder geweitet. Wie kam es denn zur Gründung von Miserio? Können Sie das ganz, ganz kurz schildern?
Die Idee, die damals nicht nur in der Bischofskonferenz, sondern auch im Laienkatholizismus, in Verbänden, in den Katholikentagen, war das Bewusstsein dazu sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland von Ländern, die im Krieg vorher waren, Hilfe bekommen, sowohl ideelle als auch materielle, um wieder aufrecht gehen zu können. Und als dann das Wirtschaftswachstum Ende der 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland begann, kam die Idee sowohl vom Laienkatholizismus, verbunden mit der Bischofskonferenz und der Kardinal Frings auf, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass wir anderen Ländern, anderen Menschen, anderen Gruppen einen Beitrag leisten zum aufrechten Gang. Und diese Idee war eigentlich die Geburtsstunde, zu sagen, ja, das wird soll ein Werk nicht, sagen wir mal, der Missionierung in Anführungszeichen sein, sondern ein Werk, das einen solidarischen Beitrag leistet für eine gerechtere Welt, unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit, unabhängig der Religionszugehörigkeit, unabhängig der ethischen Zugehörigkeit, unabhängig der Hautfarbe. Mhm. Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Und die Bischofskonferenz hat es gegründet, deshalb ist es das bischöfliche Hilfswerk. Nicken?
Ja.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass es schon da so den Ansatz gab, wie kann ich den Menschen helfen, einen aufrechten Gang zu finden? Kann man denn trotzdem so Überschriften über jedes Jahrzehnt Miseria finden, was da die großen Themen waren? Die Herangehensweise an Hilfe, also dritte Welt, mit dem Begriff bin ich noch aufgewachsen.
Ich auch,
eine
ja.
Welt ist heute selbstverständlich.
Jedes Jahrzehnt von den zig Jahrzehnten hatte einen besonderen Schwerpunkt, der immer wieder mit dem Ursprung vernetzbar ist. Das hat sich durchgetragen, dieses Dreierfeld. Einmal Bildungsarbeit zu machen in Deutschland, Informationsarbeit. Zum zweiten Lobbyarbeit. Und zum dritten auch dafür ein Zeichen der Solidarität durch Spenden zu setzen und Projektarbeit. Und es haben sich jetzt in den letzten Jahren vielleicht so 3-4 Aktionen, die bei uns im Haus immer wieder genannt werden in Aachen, herauskristallisiert. Und man kann das auch sehen in dem Plakat, das jeweils zur Fastenaktion veröffentlicht wurde und auch das Thema. Ich würde mal sagen, in den 60er Jahren wurde, ich denke da noch an den Biafra-Krieg
also
und die Biafra,
da wurde
ein hungriges Kind gezeigt. Das ist eigentlich nicht die Idee von Miserio, Menschen auch auf Plakaten zu reduzieren, auf ein materielles Defizit oder auf keine Wirtschaftskraft. Da wird eigentlich die Würde der Menschen reduziert und nicht die Potenziale und die Fähigkeiten der Menschen gesehen. Da hat Miserio sicherlich in den letzten 6 Jahrzehnten einen großen Wandel gemacht. Dann schon ganz früh.
Also auch auf den ersten Miserio-Plakaten waren
den ersten
diese
Bilder, Plakaten,
die,
ne?
Kinder zu sehen.
Und dann war es so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war das große Thema anders leben, damit andere überleben. Das heißt also schon damals wurde gesehen, dass Wandel, wir sind in der Fastenzeit, kehrt um und glaubt. Also so diese Aufforderung der Zusage, das Reich Gottes kommt, aber am Reich Gottes beim Kommen des Reiches Gottes ist jeweils
Umkehr. Das war schon im Prinzip, das ist ja der Nachhaltigkeitsgedanke,
ja,
so leben, dass alle leben können.
Der war schon sehr früh da. Dann Anfang der 80er Jahre war die berühmte Aktion mit Südafrika, die gerade mit damals Franz Josef Strauß große Herausforderungen waren. Gemeinsam mit der Afrikanischen Bischofskonferenz hat Miserio mit Rückkündigung der Deutschen Bischofskonferenz die Apartheid in Frage gestellt, dass das ein Anschlag auf die Menschenwürde sei. Und einige Jahre später ist ja dann Nelson Mandela freigelassen wurde und ein anderes Südafrika wurde angefangen zu bauen. Das war eine sehr wichtige Aktion, weil nicht parteipolitisch, aber politisch in dem Sinn, sich einzumischen.
Da gab es dann so Aufforderungen zum Boykott und solche Geschichten. Ne?
Mhm.
Ich erinnere mich.
Ja, ja. Und eine andere große Aktion war Mitte der 90er Jahre, an die heute immer wieder erinnert wird. Gemeinsam mit anderen Organisationen, der BUND, wurde über die Art, Ernährung herzustellen in Deutschland, in Europa und weltweit nachgedacht.
Mhm.
Und damals wurde schon, also vor 20 Jahren, festgestellt, dass unsere Agrarpolitik mit Agrarpolitik in anderen Ländern etwas zu tun hat.
Mhm.
Dass Exporte von der Europäischen Union Märkte in anderen Ländern vernichten können.
Also
für
so zum
lokale
Beispiel
Produzenten.
Eben diese Geschichten, dass überall plötzlich Mais angebaut wurde und lokale Pflanzen
Monokulturen
einfach nicht mehr weitergebaut wurden und damit ausgestorben sind.
Artenvielfalt wird reduziert. Dann wieder 4 Jahre später, im Jahr 2000, hat Miserio ganz stark teilgenommen an der Entschuldungskampagne. Und, wo wir heute sehr froh, im richtigen Sinne verstanden, auch stolz darauf sind, im Jahr 2007 wurde gemeinsam mit dem Klimafolgeforschungsinstitut und mit dem Mercator-Institut Berlin ein Buch über den Klimawandel herausgegeben, das von der Münchner Rehstiftung unterstützt wurde. Das heißt global, aber gerecht, wo die Klimafrage vernetzt wurde mit der sozialen Frage, dass Klimawandel eine Gerechtigkeitsfrage sei.
Also eigentlich ist Miserio immer den Themen 10 Jahre voraus.
Das klingt fast ein bisschen arrogant, aber durch unsere Partnerorganisationen wird uns sehr früh deutlich, welche Weichenstellungen vorgenommen werden sollen und müssen. Und wir sind natürlich froh, dass wir solche Initiativen angestoßen haben. Ne?
Aber wie ist es denn, wenn Sie dann mit irgendwelchen Entscheidern in der Politik sprechen und eigentlich immer wieder nur sagen können, habe ich doch immer schon gesagt. Ich habe doch schon vor 10 Jahren gesagt, dass es so nicht geht. Weil schauen Sie mal, sitzen Sie dann mit Leuten zusammen und denken sich, ja, ich erkläre es Ihnen gerne nochmal. Oder wie geht es Ihnen dann, wenn Sie versuchen, eine Information in ein Hirn zu implementieren, damit sich was ändert?
Ich würde eher den Begriff gebrauchen, den die arme Witwe im Evangelium gegenüber dem Anwalt braucht, immer wieder ein Stück weit positiv lästig zu werden, nervig zu bleiben,
Wiederholung
zu schaffen, um diese Ideen zum Durchbruch zu bringen.
Okay. Der Hauptgeschäftsführer von Miserior, Pirmin Spiegel, ist bei mir zu Gast. Über seine Aufgabe haben wir jetzt schon viel erfahren. Gleich nach den Nachrichten werden wir über den Menschen Pirmin Spiegel reden. Und da geht's dann um Brasilien, um die Pfalz und um Fußball. Bleiben Sie dran. Projekte betreut Miserior heute in 90 Ländern. Bei mir zu Gast ist der Hauptgeschäftsführer des bischöflichen Hilfswerks, Pirmin Spiegel. In der letzten Stunde haben wir über die diesjährige Fastenaktion zusammen mit Indien geredet und über die großen Themen in 60 Jahren Miserior. In dieser Stunde möchte ich Ihnen Pirmin Spiegel persönlich etwas näher vorstellen. Denn das, was er jetzt als Chef vertritt, das hat er selbst vor Ort erlebt. Er war nämlich viele Jahre in Brasilien. Über diese Zeit reden wir gleich. Ich habe einen Zeitungsartikel über den Hauptgeschäftsführer von Miserior, Pirmin Spiegel, gefunden. In dem ging es darum, dass er eine Schule besucht hat. Herr Spiegel, an dieser Schule hat sie ein Junge gefragt, was ihr schlimmstes Erlebnis war. Und Sie haben gesagt, ich sah auf einer riesigen Müllhalde in den Slums von Rio de Janeiro, wie ein kleines Kind mit Schweinen und einem aggressiven Aasgeier um weggeworfene Nahrungsmittel kämpfte.
Das ist eine Geschichte, die mich bis heute nicht verlässt. Ja. Mhm. Der Ort, an dem ich gelebt und gearbeitet habe, oder die Region, liegt vielleicht 3000 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt. Die Priester und Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen, die ausgesandt werden, wir sind immer in eine Pfarrei gegangen, sind in ein sogenanntes Elendsviertel gegangen. Wir sind an Orte gegangen, in denen die menschliche Welt mit Füßen getreten wird. Und in diesem Kontext waren wir auf einer Müllhalde an den Toren von Rio de Janeiro, dieser wunderbaren Stadt. Und sofort haben wir alle, die da, die ganze Gruppe, diese jungen Leute, Kinder, Jugendliche gesehen, die auf den Müllhalden weggeworfenes Essen sammelten, angefaultes Essen. Mich hat das, obwohl ich es wusste, ja, hat mich das mehr als berührt, weil einerseits wird Essen weggeworfen in dieser Stadt, mhm, und zugleich wird es dann von Menschen, die nichts zu essen haben, die jeden Tag nachdenken, wie sie am nächsten Tag essen sollen. Und das zeigt eigentlich das, was Papst Franziskus dann jetzt in Laudato Si beschrieben hat, dass nämlich die einen, die Oberschicht oder die Reichschicht, nicht weiß, wie die Armen und Armgemachten leben. Mhm. Obwohl sie in der gleichen Stadt leben.
Genau,
obwohl
da ist es ja wirklich aufeinander geprallt, ja, der Konsum und die Armut.
Ja.
Was,
ja,
ist denn Ihnen vorgegangen? Was hat das mit Ihnen gemacht? Also Sie können es heute kaum schildern, merke ich.
Miserior hat ja den Namen vom Markus-Evangelium, mhm, als Jesus die 5000 hungernden Menschen sah, es planizomai treten sich in ihm die Geweihte, hatte er Mitleiden. Nicht Mitleid ist ein sehr ambivalentes Wort, aber er litt mit diesen Menschen. Das Leiden der anderen war ihm nicht gleichgültig. Und genau diese Erfahrung habe ich gefühlt. Mhm. Und die Motivation zu sagen, das darf nicht sein, die wurde eher noch verstärkt.
Konnten Sie irgendwas für diese Kinder gerade tun, als Sie da waren? Sie mussten ja dann weitergehen, mussten dann weggehen. Wie geht es Ihnen damit?
Es ist sehr schön, dass Sie das ansprechen. Die Gefahr besteht immer, dass sie wie eine Art, ich will nicht sagen zum Zoo, aber man macht dann Besuch und wir gehen weg, mhm, und die Kinder oder die Jugendlichen und deren Familien müssen dort bleiben und werden weiter dort bleiben. Wir wissen von Miserior schon sehr lange, und das weiß auch die Soziologie und die Entwicklungspolitik in Deutschland und Europa und weltweit, Einzelnen zu helfen, dann würden einige weniger rausgegriffen. Wie können wir soziale und strukturelle Veränderungen ermöglichen, dass der Staat, in dem Fall die Kommune Rio de Janeiro, verantwortet wird, dass jeder und jede Recht auf Bildung hat, Recht auf Schulzugang, mhm, Recht auf Grundhygiene. Das ist eher der Ansatz, mit dem wir mit unseren Partnerorganisationen unterwegs sind.
Aber gut, weggehen konnten Sie trotzdem nicht, oder?
Nein. Sie merken, dass ich bis heute, obwohl, mhm, das schon 20 Jahre her ist. Sie haben
wahrscheinlich das Gesicht von dem Jungen noch,
ja,
vor Augen.
Ja.
Pirmin Spiegel war 16 Jahre in Brasilien. Nicht in Rio de Janeiro, wo sie mit einer Gruppe von anderen Priestern und Pastoralreferenten diese Szene auf der Müllhalde beobachtet haben, über die wir eben gesprochen haben und die sie noch heute vor Augen haben. Sie waren auf dem Land als Missionar. Dabei mögen Sie das Wort Missionar gar nicht so ganz gerne, oder?
In Deutschland ist das Wort Missionar eher so mit Einbahnstraße verbunden oder mit die wissen, wie es geht oder die haben Inhalte, die sie kennen, die sie dort vermitteln wollen. Ich bin 1990 nach Brasilien gegangen und nach wenigen Monaten entdeckte ich, dass die Antworten, die ich lernte in Deutschland, nicht passten auf die Fragen, die die Menschen mir stellten und die Wirklichkeit mir stellte. Ich gebe Ihnen mal
ein großes Beispiel. Fragezeichen in meinem Gesicht.
Ich bin Priester unserer Kirche, lerne, wie Beichte geht in Deutschland. Dann kommt, ich bin vielleicht ein Jahr da, im Nordosten Brasiliens, eine Frau, die sagt, der und der Mann, der bei mir im Dorf lebt, hat meinen Mann ermordet. Ich kann dem nicht verzeihen. Darf ich zur Kommunion gehen? Stellen Sie sich vor, ausgebildet in der Kirche hier zu arbeiten, dann werden Fragen gestellt, auf die ich keine Antworten gelernt habe, habe sehr früh gelernt, mit den Menschen, mit der Kirche, mit den Lebenskontexten vor Ort Antworten zu suchen und zu finden, um zum Beispiel in diesem Dorf mit dieser Frau, welcher Weg kann da gefunden werden? Gibt es da Versöhnung? Kann eine solche Narbe heilen? Wird die immer eine offene Wunde bleiben? Diese Fragen,
darauf waren Sie nicht vorbereitet.
Bei mir im Studium also, nicht vor. Ne?
Da geht es ja hier um etwas andere Themen, genau. Sie haben dort dann aber auch Landwirtschaftsschulen aufgebaut. Das klingt jetzt so gar nicht nach Mission, sondern eher nach Entwicklungshilfe. Waren Sie zuerst Priester und wollten dann Entwicklungshelfer werden oder hätten Sie sich auch vorstellen können, eigentlich nur Entwicklungshelfer zu werden oder gibt es den Beruf überhaupt? Also wie war der Entscheidungsweg?
Ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Meine Eltern waren Bauern. Wir hatten einen Multibetrieb eigentlich, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Wein, Getreide, Zuckerrüben, ein bisschen Vieh. Also wir waren da sehr breit aufgestellt, was heute so fast nicht mehr möglich ist. Und habe danach im Abitur auch Landwirtschaft angefangen zu studieren und hatte daher eine gewisse Sensibilität und Nähe zu den Fragen des Bodens, der Erde, auch Liebe zur Erde. In der Region, in der ich in Brasilien gearbeitet habe, im Nordosten Brasiliens, wird die Armutsregion Brasiliens genannt. Die ärmsten Bundesstaaten dieses eigentlich reichen Landes liegen im Nordosten. Und wir merkten sehr früh in der pastoralen Arbeit, die wir getan haben mit den Gemeinden, dass die Orte, an denen die Menschen leben, ihnen keine Zukunftsfähigkeit gaben. Sie konnten das, was sie produzierten, nicht auf die lokalen Märkte fahren, weil die Straßen,
Infrastruktur fehlte.
Die Infrastruktur fehlte. Es fehlte Wasser. Es fehlte den meisten Strom. In den meisten Orten war keine Schule. Und wenn eine Schule war, waren es Lehrerinnen, manchmal auch Lehrer, aber wesentlich mehr Frauen, die selbst nur bis zur zweiten oder vierten Klasse gelernt hatten und dann aus Liebe zu den Kindern des Ortes oder der Gemeinde es weitergegeben haben. Und dann war so die Frage, wie können wir einen Beitrag leisten als Kirche gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, dass Jugendlichen Zukunft und würdiges Leben auf dem Land ermöglicht wird? Wie können wir das tun?
Jetzt waren Sie da eben als Bauernsohn, sogar studierter Landwirt. Ich weiß nicht, haben Sie es abgeschlossen oder abgebrochen?
Nee, ich habe aufgehört und dann, aufgrund anderer Gründe und habe dann angefangen, Philosophie und Theologie zu studieren. Ja.
Also Sie sind Geistlicher und Sie sind Bauer. Und können das dann zusammenbringen oder was ist da passiert in Ihren? War es irgendwie so, dass Sie eigentlich schon deshalb dahin gegangen sind?
Sagen wir mal so, was heißt ganzheitliche Pastoral? Ich denke, die Seelsorge ist für den ganzen Menschen zuständig. Wenn ein Mensch Hunger hat, dann hat er nur ein Bedürfnis. Er will den Hunger stillen. Und eigentlich ist das ein Fühlen da. Schauen Sie mal, weltweit gesehen, nach der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen produziert wird auf unserem Erdplaneten für mehr als 10 Milliarden Menschen Nahrung. Und fast 1 Milliarde hungert. Da merkt man, dass irgendwas nicht im Lot ist. Ja. Und das habe ich ganz konkret nicht auf globaler Ebene,
sondern
von der Lektüre
gesehen.
Und dann, wie können wir, gucken Sie mal, Jesus in den Bibelstellen gibt dem Hungrigen das Brot, die nackt sind Kleidung. Da wird das sehr deutlich, dass pastoral eben den ganzen Menschen umfassen soll und umfassen muss. Gott Ebenbildlichkeit heißt die Würde des Menschen respektieren. Und wenn er nichts zu essen hat, da wird die Würde des Menschen nicht respektiert. Von daher war dieser Schritt, eine Landwirtschaftsschule zu gründen. Und heute gibt es in dem Bundesstaat, in dem ich gelebt habe, inzwischen fast 20 dieser Schulen, war also eine nachhaltige Idee, die auch an anderen Orten dann umgesetzt wurde.
Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit in der Seelsorge, das sind Begriffe, die das Tun von Pirmin Spiegel schon in Brasilien bestimmt haben. Pirmin Spiegel hat uns eben von seiner pastoralen Arbeit in Brasilien erzählt, wo er an den ganzen Menschen gedacht hat, nicht nur an die Seele, sondern auch an die Lebensumstände. Jetzt sind Sie Hauptgeschäftsführer bei Miserior, so ist der Titel, den der Chef da hat, und nicht etwa geistlicher Leiter. Geht dieser Titel in die gleiche Richtung?
Wenn Sie geistlicher Leiter sagen würden, wäre ich dann für die Spiritualität zuständig. Genau. Und die Spiritualität ist wieder ganzheitlich.
Okay.
Und wenn wir haben etwa 340 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Miserior. Wir haben ein Büro hier in München, wir haben ein Büro in Berlin, auch wegen der Lobbyarbeit und anwaltschaftlichen Arbeit. Die große Mehrheit, über 300 Mitarbeitende, sind in Aachen. Und wir haben Abteilungen, Unterabteilungen, Hauptabteilungen, wir haben Matrixstrukturen. Das heißt also, wir sind vom Organigramm her ein Unternehmen, aber ein Unternehmen mit einer bestimmten Spiritualität, ein Unternehmen mit einem bestimmten Auftrag, ein Unternehmen mit einem bestimmten Ziel und Sinnstiftung. Ich verstehe meinen Dienst bei Miserior als einen, der dieser gesamten Wirklichkeit gerecht werden will. Okay. Erfahre da Grenzen, erfahre unheimliche Zeichen der Solidarität und der Hoffnung. Aber es bleibt eine Herausforderung.
Wo sind die Grenzen?
Die Grenzen in den nächsten 6 Jahren spürte ich vor allen Dingen, dass die personale Nähe, die ich mir zu mehr Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wünschen würde, da fehlt mir Zeit. Mhm. Aber ich versuche persönlich Zeichen zu setzen bei Miserior, wenn ich weiß, dass die Eltern, Vater oder Mutter von einem Mitarbeiter gestorben ist, gehe ich vorbei oder ich schreibe einen Brief oder eine Mail, je nachdem, in den Geburtstagen einen Besuch.
Sie versuchen einfach da zu sein für die Mitarbeiter.
Wir feiern Gottesdienst im Haus. Ich versuche jedes Jahr mit allen Abteilungen ein Treffen zum Dialog, zum Gespräch zu ermöglichen. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, weiß er, dass er jederzeit bei mir klopfen kann. Das heißt, was ich Spiritualität nenne, in einem bestimmten Geist dieses Werk, dieses bischöfliche Werk der Entwicklungszusammenarbeit zu leiten, ist mir zentral wichtig.
Passt also genau zu Ihnen, als Hauptgeschäftsführer,
weil es noch 2 Geschäftsführer gibt, Stellvertreter, und wir haben 3 große Abteilungen. Einmal die Abteilung in der Inlandsarbeit, dann die Abteilung der internationalen Zusammenarbeit und die Abteilung der Dienstleistungen.
Also Sie haben schon auch über das Geld zu entscheiden.
Und nicht nur gemeinsam mit den beiden Kollegen, ja.
Wir haben schon gesagt, in Brasilien waren Sie, haben dort Miserior auch kennengelernt, eigentlich als Geldempfänger.
Ich kannte Miserior schon. Ich war 5 Jahre Pfarrer in Deutschland, bevor ich nach Brasilien gegangen bin.
Aber ich meine, Miserior von der anderen Seite quasi kennengelernt.
Ja, das stimmt. Ich war in Brasilien, habe ich Anträge gestellt an Miserior. Und jetzt bin ich auf der Seite, der die Anträge liest, die von woanders gestellt werden. Es ist spannend. Habe da natürlich auch sehr viel Erfahrung gewonnen, weil ich mit Leuten an den Orten, an denen ich lebte, Anträge an Miserior, auch an Adveniat und dann andere Werke in Deutschland stellte. Ja.
Ich habe da noch was ganz Lustiges gefunden, einen Zeitungsartikel nämlich, da ging es um ein Pontifikalamt, das eine Delegation der brasilianischen Bischofskonferenz in Großfischlingen gehalten hat, ihrem Heimatort. Und darum, dass die Bischöfe anschließend das Weingut Spiegel besucht haben. Haben Sie da irgendwie was Privates und Berufliches gut verbinden können?
Mir ist wichtig, und das war jetzt gerade die brasilianische Präsidentschaft, der Kardinal Assis, der Generalsekretär Leonardo und ein Mitglied des Vorstandes, Erzbischof Belisario. Mir ist wichtig, dass Projektpartner, und die brasilianische Bischofskonferenz ist ein großer Projektpartner von Miserior, dass sie auch meine Wurzeln kennenlernen, wo ich herkomme, wo ich groß geworden bin, was mich geprägt hat, wie mein Pulsschlag geht. Und wir hatten eine Veranstaltung gemeinsam, nicht allzu weit weg. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch eine Weinprobe, anschließend einen Pontifikalgottesdienst in meiner Heimatkirche und anschließend natürlich ein kleines Zusammen von der ganzen Gemeinde mit all denen, die Interesse haben, mit den Bischöfen Brasiliens zu reden. Und ich glaube, das war für meinen Heimatort, hat mir 600 Einwohner, das war eine richtig prägende Sache, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere.
Für Sie aber auch eine schöne Sache.
Ja.
Weil, wie ist das, wenn man dann so Arbeit und Beruf oder wenn man dann nach Hause die große Welt bringt, ins 600-Einwohner-Dorf?
Meine Heimatgemeinde, das war der Ort, wo ich am längsten in meinem ganzen Leben gelebt habe, bis ich nach dem Abitur dann das Studium begonnen habe. Meine Heimatgemeinde hat mich sehr geprägt. Ich habe dort gelernt, Jugendarbeit, politisch zu denken, die Liebe zum Boden. Ich glaube, das sind Konstanten, die sich durchgetragen haben in meinem Leben. Und wenn dann so, ja, die Präsidenz, also die Spitze der brasilianischen Kirche da ist und das erfährt, weil sie auch Interesse nicht nur jetzt an Pirmin Spiegel als Hauptgeschäftsführer, sondern auch an der Person haben. Ich finde dann, das passt dann zusammen und Das Vertrauen der Zusammenarbeit wird damit auf jeden Fall noch mehr als gestärkt.
Benjamin Spiegel ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Pirmin Spiegel hat brasilianischen Bischöfen sein Heimatdorf gezeigt, weil das der Ort ist, der ihn geprägt hat. Eine andere starke Verbindung haben Sie noch immer zu Ihrer Heimat, habe ich gehört, wo Sie aber derzeit ziemlich leiden, nämlich in Sachen Fußball, oder?
Ja, geboren als Pfälzer gehört eigentlich zur DNA des Pfälzers und der Pfälzerin mit dem ersten FC Kaiserslautern verbunden zu sein. Das war meine erste Kaplanstelle nach der Weihe 1986. Und dass die jetzt Tabellenletzter sind der zweiten Liga, hat schon eine gewisse, ja, schmerzt. Aber der Fußball ist natürlich heute nicht nur in der Bundesliga, ist nicht mehr der gleiche, der es vor 20 Jahren war. Ich habe selbst 10 Jahre im Verein Fußball gespielt. Wir haben unheimlich investiert von der eigenen Familie, vom eigenen Ort. Für uns war das keine gewinnbringende Sache, sondern eine Erfahrung von Gemeinschaft, eine Erfahrung von Spaß machen, eine Erfahrung von gemeinsam was tun. Und ich hoffe, dass dieser Geist des Fußballs nicht verloren geht und er reduziert wird auf eine Business-Aktion.
In den ersten Ligen nicht, aber wenn die Kinder spielen, ist es schon noch so. Klar. Aber zumindest haben Sie dann ja nächstes Jahr, in der nächsten Saison, gute Gründe, mal wieder nach München zu kommen, wenn dann die Lauterer in der dritten Liga auf die Münchner Löwen treffen.
Als Christ ist für mich eine der wichtigsten Wörter die Hoffnung. Und schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passieren wird.
Oder einfach das positive Denken, da könnte es nette Begegnungen mit Ihren Münchner Mitarbeitern geben am Rande. Ja. Gehen Sie mal ins Stadion, wenn Sie Zeit haben.
Da war ich schon lange nicht mehr. Als ich noch in der Pfalz gelebt habe, war ich vielleicht 6-7 Mal während des Jahres an einem Spiel des ersten FC Kaiserslautern. Wir haben sehr starke, in Aachen, bei Misera haben wir eine sehr starke Kölner Fraktion sozusagen. Mhm. Und sollte der FC Köln im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielen und der FCK bleibt in der zweiten Liga, dann werde ich auf jeden Fall mit denen gemeinsam nach Köln fahren, ins Müngersdorfer Stadion. Mhm. Vielleicht besteht
zumindest
eine Perspektive.
Eine Wahrscheinlichkeit besteht.
Dass Köln absteigt. Ne?
Ja, denke ich auch. Ja, ich glaube, da geht wohl kaum noch ein Weg dran vorbei. Womit entspannen Sie denn sonst noch, wenn Sie mal nicht Misera Hauptgeschäftsführer sind? Womit kommen Sie zur Ruhe? Oder lenken sich ab? Oder
eine spannende Frage. Das ist auch eine Erfahrung, die ich vorher so in der Art nicht kannte, weil die Frage von Personalführung, die Frage von Perspektiven, von Neuorientierung, wie stellen wir uns für Misera auf, wie können wir mit den Projektpartnern, deren Erfahrung besser bei uns kommunizieren, wie verändern wir uns selbst im Gespräch mit den Projektpartnern, das geht doch eigentlich 24 Stunden mit einem einher. Aber ich fahre sehr gerne Fahrrad. Im Sommer immer mit Freunden, mit Freundinnen machen wir eine kleine Radtour, so 10 Tage lang.
Ganz klein.
Ich gehe ab und zu schwimmen und was mir sehr viel Freude macht, ist, sofern möglich, besonders im Zug, wenn ich im Zug bin, ich sehr viel unterwegs in Deutschland, lese ich und das tut mir recht gut. Und was natürlich sehr schön ist, als Pfälzer, ein Glas Wein zu trinken mit Freunden gemeinsam, die schon sehr lange wir uns gegenseitig im Leben begleiten, das sollte nicht aufhören. Da möchte ich gern weiter dranbleiben.
Okay, ganz kurz noch, zurück zur Arbeit. Die Kollekte in den Kirchen am 18. März ist für Misera. 12 Millionen Euro sind da letztes Jahr zusammengekommen. Was haben Sie mit dem Geld gemacht?
Der größte Empfänger ist Misera seitens der öffentlichen Gelder vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ein anderer Teil ist die Kollekte, der andere die Spenden und wir bekommen einen Teil vom Verband der Deutschen Diözesen. Dieses Geld, das wir vom Bund bekommen, also Steuergelder sozusagen, muss immer ein Teil mit eigenen Spenden und Kollektengeldern Projekte finanziert werden. Da kommen sie rein. Oder von den 3000 Projekten, denen Sie gesprochen haben, bestimmte Projekte, die noch nicht mit Staatsmitteln finanziert werden können, die finanzieren wir dann, um sie auf dem Weg zu begleiten, weil die Kriterien einer Förderung, der Evaluierung, der Rechenschaftslegung sind sehr hohe Kriterien angelegt und nicht immer können unsere Partnerorganisationen vor Ort diese Kriterien ganz erfüllen.
Das heißt, das, was vom Bundesministerium noch nicht gefördert wird, weil irgendwelche Kriterien noch nicht stimmen, fordern Sie schon mal voraus, wenn Sie der Meinung sind, dass es sinnvoll ist?
Ja.
Wie viel geht für die Verwaltung drauf, werden Hilfswerke immer gefragt?
Die Verwaltung haben wir immer um die 6% in den letzten Jahren. Wobei auf den ersten Blick hört sich das
viel an
und zugleichzeitig wenig. Ich nenne immer gerne das Beispiel, würden wir sagen, in München wäre eine Flutkatastrophe oder eine Überschwemmung von der Isar. Und es würde vom Bund, sagen wir mal, 5 Millionen zur Verfügung gestellt werden, Euro. Wer verteilt die? Mhm. Sie brauchen eine Organisation verantwortlich. Würden zuerst Kindergärten wiederhergerichtet, würden zuerst Krankenhäuser wiederhergerichtet, würden zuerst Sozialwohnungen. Wer trifft Entscheidungen, wie Geld eingesetzt wird? Von daher brauchen Sie eine Organisation, die wiederum Werbung macht, die auf sich aufmerksam macht, die im Gespräch bleibt, die sich einmischt.
Ist da die Bildungsarbeit schon mit drin?
Die Bildungsarbeit, die nicht projektbezogen ist, ein Teil der Bildungsarbeit kann von öffentlichen Geldern bezahlt werden, aber es sind Spendengelder und Kollektengelder. Mhm. Und in den letzten Jahren waren wir immer eine der drei Organisationen, der glaubensbasierten Organisationen der Zivilgesellschaft, die am wenigsten für Organisation und für Infrastruktur der Organisation notwendig hatten.
Also warum sollte jeder am nächsten Sonntag für Miserio spenden?
Um einen Beitrag zu leisten, damit niemand auf dieser Erde zurückbleibt und die Gerechtigkeit stärker wird.
Und so auch an diesem Tag wieder, wie an jedem anderen, die Welt ein bisschen verbessern.
Und dafür brauchen wir Sie. Großen Dank.
Und ich danke für das schöne Gespräch. Denn das war's schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann schauen Sie doch einfach mal auf unsere Homepage. Unter münchner-kirchenradio.de stehen alle unsere Sendungen online. Zum Anhören, zum Download oder als Podcast. Und dort finden Sie natürlich auch den Link zu Miserio und zur Miserio Fastenaktion. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ihre Brigitte Strauß.